funktioniert, so können wir gerne starten. Also im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Guter Gott, wir danken dir, dass wir jetzt hier zusammen sein dürfen und dass du uns durch diese beiden Nächte einmal ansatzhaft führen willst, dass du uns ein bisschen Orientierung schenken willst. Und ich möchte dich bitten aus ganzem Herzen, dass du uns beistehst in diesen Nächten, in diesen Unsicherheiten, in diesen Verwirrungen, dass du uns das Licht deines Heiligen Geistes schenkst und dass wir, weil wir dich im Herzen haben, durchgetragen werden durch diese Finsternisse und diese Trostlosigkeit. Darum bitten wir dich, Christus, unser Herr.
Amen.
Heiliger Johannes vom Kreuz, bitte für uns. Also ich freue mich, dass wir jetzt starten können, leider mit Verspätung, aber das Gebet ist wahrscheinlich eh das Wichtigste, ja? Bei diesen Nächten. Und das Reden ist eh gar nicht so wichtig. Also von daher ist es schon gut, dass ich weniger Zeit zum Reden habe und dass ihr mehr Zeit zum Beten gehabt habt. Ja?
Das soll aber schon auch den Sandwich mit unter den Chefen
schreiben. Ja, aber es hat schon einen tiefen Sinn. Und was mir auch immer wissen muss, dass das halt immer wieder auch Schwierigkeiten gibt, wenn es um was Wichtiges geht. Warum ist dieses Thema so was Wichtiges? Weil wir alle, die wir einen Glaubensweg schon lange gehen, im Laufe der Zeit dann dorthin kommen werden, zu diesen Nächten. Das ist normal. Ja? Jeder von uns, der Jesus sein Leben geschenkt hat und der wirklich treu seinen Weg geht, wird durch diese Nächte gehen müssen. Nicht, weil Jesus gemein ist und weil wir gesündigt haben, also haben wir trotzdem, aber das ist jetzt nicht der Grund, warum wir deshalb in die Nacht kommen, sondern weil das ein Teil dieses Weges ist. Und das werde ich dann noch genau erklären. Also so wie ich es mir vorgestellt habe, ja, dass ich einmal zuerst eine Basis bringe, so wie Johannes von Kreuz und Therese von Avila denken, damit man überhaupt versteht, worum es in den Nächten geht. Und da ist nämlich die ganze Gebetsentwicklung im ersten Vortrag ganz kurz angerissen. Und dann wird der zweite Vortrag die erste Nacht und der dritte Vortrag die zweite Nacht. Das werden wir jetzt ein bisschen so kürzen, dass wir dann um 5 Messe feiern können. Und Wasser sehr, ja? Danke für das. Ja. Gut. Also so ungefähr hätte ich es mir vorgestellt. Und ihr könnt es immer unterbrechen, könnt es immer Fragen stellen. Ja? Nicht jeder wird schon in allen Nächten gewesen sein. Keine Angst. Ja? Manche werden schon in beiden Nächten gewesen sein. Je älter das Gesicht ist, desto mehr hat man die Chance, in allen Nächten schon gewesen zu sein. Der Trost ist, es gibt nur 2 Nächte, ja, das ist auch super. Es gibt dann noch eine 3. und eine 4. Nacht, das ist auch sehr tröstlich. Aber, wie wir von der Therese von Avila wissen, also die Nächte sind nicht irgendwie beschränkt, so wie in der echten Nacht, also in der kosmischen Nacht, dass wir wissen, okay, die ist höchstens 21 Stunden. Warum 21 Stunden?
Längste Nacht.
Längste Nacht. Und was haben wir die? Jetzt am 21. Genau. Also maximal ist das. Super, vielen Dank. Also maximal eben, wissen wir, ist die kosmische Nacht 21 Stunden, dann haben wir es geschafft, dann kommt wieder eine Dämmerung. Und dann sind wir wieder, können wir wieder auf den Tag hoffen. Das ist leider bei den geistlichen oder dann auch mystischen, in der mystischen Nacht nicht so. Also da wissen wir nicht, wann wieder die Sonne dann aufgeht. Aber da kommen wir dann eh noch genauer hin. Es gibt schon einige Kriterien. Und das alles ist bitte jetzt alles nichts von mir, sondern das ist alles von den Mystikern. Und ich habe es halt von verschiedenen Quellen zusammengesucht und zusammengelesen. Ich habe das sehr, sehr viel studiert. Ich habe das selber nicht alles erfahren. Also nicht, dass ihr glaubt, ich bin jetzt schon super heilig und habe das schon alles erledigt. Ja? Sondern nein, ich habe viel einfach zusammengelesen und viel auch versucht halt einen Überblick zu kriegen, indem man verschiedene Autoren liest. Habe viel mit Karmeliten auch gesprochen, die sich damit ein Leben lang beschäftigen, weil die Aufgabe der Karmeliten und Karmelitinnen ist ja, dass sie die Karmelheiligen studieren und diesen Weg der Karmelheiligen eigentlich nachgehen. Ja? Und das ist schon was ganz Kostbares. Also die Kirche hat für den Glaubensweg und für den auch wirklich für den kontemplativen Glaubensweg, für den tiefen mystischen Glaubensweg eigentlich vor allem die Kammerheiligen. Natürlich auch noch einige andere, die auch zum Beispiel der Franz von Sales, der auch sehr tief im Gebet war, oder einige andere Menschen, die Ignatius von Loyola, der sehr viel im Gebet war und der da viel weitergegeben hat. Aber die ganzen Kammerheiligen, egal ob wir jetzt Teresa von Avila, Johannes von Kreuz oder Edith Stein oder Jean-Marie Grialou oder die Elisabeth von der Dreifaltigkeit hernehmen, die waren alle, also kerzengrad, ein super Köpfler hineingemacht in das Meer Gottes und in das Meer des Gebetes. Ja. Von daher können wir von den Kammerheiligen schon unglaublich viel lernen. Und ich werde versuchen, es so zu bringen, damit es verständlich ist, und wenn was nicht verständlich ist, dann bitte nicht gleich unterbrechen, dann kann ich schauen, dass wir es noch einmal eine zweite Runde machen. Das kriegt man nicht auf die erste Runde gleich hin, weil sonst wäre es ja zu einfach. Ja? Also es ist schon ein innerer Prozess, wo man mit den Augen des Herzens schauen muss und nicht so sehr mit den Augen des Verstandes. Ja? Weil wenn ihr schon mal Teresa von Avila, Johannes von Kreuz gelesen habt, ja, und setzt euch so hin und wollt es halt lesen, wie da denkt man sich dann irgendwie, also jetzt habe ich einen Knopf im Gehirn, ne? Und jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Ne? Und dann liest man es nochmal und dann ist der nächste Knopf und dann lege ich es weg. Ja? Also wer hat von euch schon wirklich alle vier Bände von Johannes von Kreuz durchgelesen, und wer hat von euch schon eben zumindest die innere Burg durchgelesen? Ne? Die Vida, die kann man noch leichter durchlesen, die Lebensgeschichte von der Theresa, aber die innere Burg, da wird schon immer komischer. Ja? Also je mehr man dann in die höheren Wohnungen kommt, desto mehr kriegt man dann Fragezeichen im Kopf. Und deshalb ist wichtig, nicht alles verstehen zu wollen mit dem Hirn, weil das geht nicht. Das ist nämlich gar nicht das Thema. Sondern das Thema ist, dass einem Gott das zeigt, was jetzt auch für mich und für dich und für dich und für dich dran ist. Ja? Und es kann sein, dass für dich und für dich jetzt was anderes dran ist, vom Gebets erkennen, als eben für dich und für dich. Gut. Jetzt müssen wir zuerst, damit wir einsteigen können, müssen wir wissen, dass wir eben nicht nur das Hirn haben und nicht nur die unsterbliche Seele, die ist natürlich ganz wichtig, die unsterbliche Seele ist unzerstörbar und die führt uns auch und zieht uns auch immer wieder hin zu Gott. Dort ist auch das Gewissen verankert, aber das allein ist noch nicht alles, sondern Gott will noch, dass wir mit unserem ganzen Leib, weil wir werden dann nachher auch einen Auferstehungsleib haben, dass wir mit unserem ganzen Leib zu Christus kommen. Und auch mit unserem ganzen Leib auch auferstehen. Wir werden am Schluss unseres Lebens auch einen Auferstehungsleib haben. Und was ist der Leib? Der Leib ist die Summe. Aha, das fühlt sich unwohl, weil es ja schief ist. Hast du noch ein Buch? Naja, am besten gleich hoch. Wenn du zwei gleiche hättest, wäre es am besten. Das ist die Formel. Dass der Körper und die Seele, die Psyche und der Geist, das ist die unsterbliche Seele, das ist jetzt, von der Begriffsverwirrung ist es deshalb ein bisschen unklar, weil immer noch das ist ganz gleich dick, genau. Also mal halten. Muss der weg sein. Es ist ein bisschen eine Begriffsverwirrung. Deshalb, also die einfache Formel des Körper und Seele und Geist ist der Leib, ist der ganze Leib. Und ist auch immer damit zu denken, auch unser Auferstehungsleib. Weil wenn wir dann im Himmel uns wiedererkennen werden, dann werde ich die Frau Dr. Rauner nicht so erkennen, wie ich sie jetzt erkenne, sondern ich werde wissen, aha, da gibt es eine ihr Wesen, aber auch ihre Art, aber auch so, wie sie auch Gott geschaffen hat, vom Körperlichen, werde ich wiedererkennen. Aber nicht so einfach wie jetzt. Weil wenn wir uns das vorstellen, wie die Maria Magdalena beim Grab war und wie dann Jesus dagestanden ist, hat sie gesagt, das ist der Gärtner. Also sie hat schon erkannt, da war jemand, ja, aber sie hat nicht erkannt, dass es Jesus ist. Aber dann, wie er dann gesagt hat, Maria, dann hat sie gesagt, Rabuni, ja. Und dann war sofort klar. Also dieser Auferstehungsleib ist ähnlich, aber erst am zweiten Blick erkennbar. Und was ist jetzt dieser Leib, dieses Gesamte? Das besteht eben aus unserem Körper, aus unserem Fleisch, aus den Zellen, und die werden einmal dann verwesen. Deshalb werden wir auch besser begraben als wie verbrannt, weil Gott wollte, dass man einfach halt eben auch dann wirklich diesen Körper, dieses Fleisch, die Zellen, dass die eben dann verwesen. Obwohl es interessanterweise, es macht was aus, wie wir unseren Körper leben und pflegen, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen. Auch das hat eine Auswirkung auf unsere Psyche und auch auf unseren Geist. Also es gibt auch ein Körpergedächtnis, es gibt psychosomatische Erkrankungen. Also es gibt eine Verbindung, die werde ich nachher noch erklären. Aber es ist nicht so wichtig, aber es ist auch nicht unwichtig. Und deshalb ist auch die Leibfeindlichkeit von der früheren Geschichte nicht hilfreich, weil wir verpassen was für den ganzen Auferstehungsleib. Ja? Also es ist jetzt nicht total falsch, wenn wir den Körper nicht total wichtig nehmen, kommen wir trotzdem in den Himmel. Ja? Es ist kein Hindernis für den Himmel. Sünde ist viel schlimmer. Ja? Aber es fehlt ein Stückchen was. Ja? Es fehlt ein Stückchen was zum Ganzen. Und wenn wir dann über die Nächte reden, wir sind ja dauernd bei den Nächten, fehlt uns genau dann der Part. Also deshalb muss ich das am Anfang einfach bringen. Und ich beziehe mich da immer auf Johannes von Kreuz und auf Teresa von Avila, die das ständig intus haben. Und was auch noch spannend ist, weder der Johannes noch die Teresa haben sich gegenseitig jemals zitiert. Die haben immer andere Leute zitiert, aber die haben gegenseitig so getan, als würden sie sich nicht kennen. Warum? Weil die so ähnliche Sachen geschrieben haben, dass man damals im Zeitalter der Inquisition denken hätte können, die haben sich das abgeredet und die wollen da einen Komplott schmieden und die wollen irgendwie was, eine kirchliche Lehre, Falsches sagen. Und deshalb waren die super vorsichtig und haben mit anderen Worten das Gleiche geschrieben und haben sich nie erwähnt und haben auch so getan, als würden sie sich nicht kennen. Und deshalb ist es umso stärker, weil du von, und auch leichter verständlich, weil es von zwei Sichtweisen, wie wenn du von einer Seite schaust, von der Seite drauf oder von der Seite drauf, und dann kannst du es auch leichter erkennen. Und das ist eben auch, also die Teresa hat, ich will das zu weit führen, aber die hat diesen körperlichen Ansatz ganz gut erklärt, auch ihren Schwestern, wie sie tun müssen, damit sie gesund bleiben und so, ja, also ganz basismäßig, ja. Und Johannes von Kreuz wieder von der anderen Seite erklärt. Dann die Seele, das ist im Griechischen die Psyche, da tun wir uns leichter, weil Psyche ist heute schon ein gängiger Begriff, ich bin ja auch Psychotherapeut, also ich beschäftige mich eben mit diesem mittleren Teil, mit dieser Seele. Und der Priester und das ganze geistliche Thema, das spirituelle Thema, ist eben dann das Pneuma. Das ist eben dann der Geist, der beseelte Geist. Und ihr seht schon wieder, beseelter Geist hat schon wieder so eine Verknüpfung wieder zur Psyche. Und die Psyche, die verwest auch, wenn unser Hirn, also der Sitz der Psyche, verwest, aber das Herz ist der Sitz des menschlichen Geistes. Und so kann man sich auch vorstellen, außen die Hülle, ist eben unser Bruder Esel, wie der Franz von Assisi sagt. Das ist der Körper eben. Dann die nächste Schicht ist die Psyche. Das ist die Großhirnrinde, also da vorne, der frontale Kortex. Ist deshalb so wichtig, da ist auch der Sitz unseres Denkens, aber auch der Sitz unserer Gefühle. Wir fühlen nicht mit dem Herzen, sondern anatomisch fühlen wir mit dem Hirn. Das Herz ist jetzt anatomisch nicht, aber trotzdem ist der Sitz, das Herz ist irgendwie das Zentrum dessen, was Gott geschaffen hat. Ja? Und das ist unser innerstes Zentrum, deshalb auch Herz-Jesu-Verehrung und alles das. Also das heißt, das Herz ist eben der Geist oder eben das Pneuma oder eben im Griechischen der Ruach, der Atem. Ja? Und ohne Herz, wenn der ohne Herzmuskel, der das Blut eben durchpumpt, durch die Lunge nicht funktionieren und gibt es auch keinen Atem. Und wenn man sich das auch noch medizinisch anschaut, das Herz, der Herztod ist was anderes als der Hirntod, deshalb stirbt auch das Ding, also stirbt das Hirn, wenn das Hirn tot ist, ist man körperlich viel töter, als wenn das Herz tot ist. Ja. Das Herz kann noch, man kann noch, also auch jetzt von diesen Sterbeberichten und so, ist der Herztod ganz was anderes als wie der Hirntod. Aber dazu sage ich jetzt auch nicht mehr, wird uns zu weit wegführen. So. Jetzt können Sie das sehen. Ist es sichtbar? So kann man sich ein bisschen vorstellen, wie wir gebaut sind. Und zwar, unser Körper ist die Basis. Ja? Mit unserem Körper können wir eben 70, 80, 90 Jahre leben. Er hat eben Krankheiten und der wird wieder gesund. Und dann müssen wir schauen, dass wir den halbwegs gut erhalten, weil sonst ist der Rest kaputt. Ja? Wir können, wenn wir schwere Verletzungen haben von unserem Körper, kann es passieren, dass es ein Leben lang uns belastet und wir dann auch mit der Psyche auch Schwierigkeiten haben, weil unser Körper so geschwächt ist. Ja? Und deshalb gibt es auch ein Körpergedächtnis. Die Psyche ist in den Körper eingepflanzt, also das Hirn ist ja ganz eng mit dem Körper verbunden, ich kann das nicht herausnehmen. Ist auch sichtbar, dass da oben das Gehirn ist und mit dem Gehirn kann ich auch gut den Körper steuern. Ich kann mich echt bemühen, dass ich mich eben ja so benehme und so verhalte, damit dem Körper nichts geschieht und so. Ja. Aber ich kann auch schwere Verletzungen bekommen, Traumen bekommen. Das merkt sich dann der Körper reagiert dann, der Körper wird dann deshalb krank, weil die Seele krank ist, also die Psyche krank ist. Ja. Und es kann sein, dass wenn es mir sehr schlecht geht, psychisch, dass dann der Körper dann sich auch verändert. Also denkst dran, ihr seid furchtbar frustriert und esst die ganze Zeit, wenn ihr frustriert seid und wenn ihr Liebe braucht und deshalb esst und so, ja, wird es immer dicker, ja. Oder ihr verweigert das Essen, Magersucht bei den Jugendlichen, ja. Die lieben sich überhaupt nicht, Magersucht ist immer Selbsthass und deshalb hat dann auch eine Auswirkung auf den Körper. Und viele, viele andere Dinge noch, die man noch, aber das ist nun mal so ein erster Blick. Das heißt, die Psyche hat eine Auswirkung auf den Körper und der Körper hat eine Auswirkung auf die Psyche. Deshalb gibt es eben auch diese Verbindung und der Körper merkt sich, wie wir ein Leben lang mit uns umgegangen sind. Der Kaiser König ist deshalb auch so alt geworden, weil er halt eben einfach wirklich eine hohe Disziplin, eine Askese ein Leben lang gehabt hat und am Abend nichts vergessen hat oder nur noch Zwieback und so, ja. Und dadurch hat man halt gemerkt, er war so irrsinnig asketisch, dass er auch deshalb vom Körper so alt geworden ist. Also der Körper merkt sich das auch. Jetzt, wie schaut unsere Psyche, also dieses rote Dreieck, genauer aus? Es gibt eben den niederen Seelenteil, das heißt nicht das Schlechte, sondern das ist unsere Basis. Das brauchen wir alle und haben wir Gott sei Dank alle und wird auch beschrieben bei Johannes von Kreuz. Sehr ausführlich, aber ich fasse es ganz kurz zusammen. Es sind diese drei Seelenkräfte. Diese drei Seelenkräfte sind in einem Gleichgewicht, gleichseitiges Dreieck, wer es aus der Mathematik weiß, wenn da irgendwie eine Spitze länger ist und man hat den Mittelpunkt. Wo gibt es da den Mittelpunkt? Ich schaue mal, ob ich ihn finde. Ja, da ist er. Fühlt sich nicht wohl, aber macht nichts. Das nächste Mal werden wir uns was überlegen. Ich komme ja wieder. Wenn ihr da dieses geistige Dreieck setzt, mit der Mitte, mit dem Schwerpunkt, dann wisst ihr, das sind die drei Seelenkräfte. Und diese drei Seelenkräfte sind wichtig, dass sie ausbalanciert sind. Ich brauche einen Verstand. Und wenn ich nur mit dem Verstand denke, ja, was manchmal Männer tun, dann ist das Gefühl uninteressant. Männer sind ein gefühlsmäßiger Kühlschrank, ja, aber alles nur mit Verstand. Ja. Manche Frauen sind sehr gefühlsbetont und wollen bewusst jetzt gar nicht so sehr mit dem Mann diskutieren, zum Beispiel, weil der sieht alles nur rational und die Frau sieht es wieder mit dem Herz und damit gibt es dann auch wieder Diskussionen. Und dann ist Gott sei Dank noch der Wille. Wir haben den freien Willen von Gott bekommen, aber wir können unseren Willen auch lenken, zum Guten lenken, und können eben dann entweder dem Verstand oder dem Gefühl dann mit unserem Willen den Vorzug geben und dadurch dann gut durchs Leben kommt. Wenn wir entscheidungsschwach sind und uns nie entscheiden können und wissen, soll ich das machen, dann ist wahrscheinlich eine von diesen beiden Seelenkräften auch zu wenig ausgeprägt. Weil wenn ich mir die Sachen gut überlege und auch das ins Gebet bringe, vor Gott bringe, und innerlich spüre, ja, ist das in Ordnung, kann ich mich viel leichter entscheiden. Als wie wenn ich merke, na, ich weiß nicht und irgendwie nachdenken will ich auch nicht drüber, also dann komme ich zu keiner Entscheidung. Aber diese drei Seelenkräfte sind ganz entscheidend, um gut durchs irdische Leben zu kommen. Wie ist es dann, wenn wir sterben, und wie ist es dann im Himmel? Haben wir diese drei Seelenkräfte noch? Nein. Nein, also der freie Wille ist dann auch weg. Wir sind dann nur ganz nur noch ausgerichtet auf Gott. Der Verstand hat sich erledigt, weil wir verstehen dann alles, wir haben dann auch keine Frage mehr. Oft denke ich mir, wenn ich in den Himmel komme, dann will ich Jesus das und das fragen. Ja? Ist falsch. Brauche ich nicht mehr. Ja? Ich weiß es dann eh. Genau, und vom Gefühl her, das Gefühl ist dann auch erledigt, weil ich bin dann so ausgerichtet auf Gott, dass ich genau weiß, was ist das Gute, was ist das Schöne, und ich blicke dann ganz in die Augen Jesu und weiß, da bin ich zu Hause. Das ist einfach dann nur noch angekommen, Ruhe, Frieden, gut. Ja? Da ist nicht mehr Hilfe, Hilfe. Ja? Wie ist im Fegefeuer? Habe ich da noch einen Willen? Nein, habe ich leider nicht. Das wäre schön, wenn ich einen Willen hätte. Dann würde ich sofort sagen, können wir das bitte auch kürzen? Ich möchte schneller in den Himmel. Ich will schneller in den Himmel, würde ich dann sagen. Ja? Aber eben, weil ich eben keinen Willen mehr habe, habe ich zwar eine Sehnsucht und merke, ich möchte gern zu Gott, aber gleichzeitig merke ich, es geht nicht, ich kriege es noch nicht hin, und mein Freiwillig ist sowieso weg. Ich kann nur warten, bis die Barmherzigkeit Gottes mich eben zu sich zieht. Nein, auch nicht. Also vom Verstand weiß ich auch alles. Ich kann auch alles schon erkennen, aber noch nicht in der völligen Fülle, bin noch in der Entfernung. Und vom Gefühl her gibt es ein Grundgefühl, das ist Sehnsucht nach Gott, brennende Sehnsucht nach Gott, deshalb auch Fegefeuer, aber noch nicht erfüllbar. Ja? Das ist das einzige Gefühl, ich bin da wie eingestellt auf ein Gefühl, ja? Das ist, boah, ich will zu Gott, aber es geht leider noch nicht. Und wie ist in der Hölle? Ja, ist ein guter Ansatz. Also dass ich will weg von Gott, was ich von Dr. Rauner gesagt habe, ist jetzt in dem Fall, ich bin ja schon weg von Gott, ja? Von daher ist es schon entschieden. Also ich kann da nicht mehr noch weiter weg von Gott wollen, sondern ich bin schon weg. Ich kann auch nicht zu ihm hinwollen, es ist einfach halt weg. Und der Verstand ist finster. Also ich kann nichts erkennen, ich bin wie zu, und vom Gefühl schrecklich. Ja? Genau. Also vom Gefühl ist Qual und immer noch mehr Qual und Ewigkeit und nicht wissen, wann hört das auf und so. Aber das Arge ist, weil ich könnte sagen, so, das will ich jetzt wirklich nicht, ja? Ich will keine Qual mehr und so, was beim Lazarus eben in diesem Bild ist. Ja? Und da sagt ihm dann ja in diesem Gleichnis dann Jesus, na, also sie haben das sie haben Mose und die Propheten, auf die sollen es hören. Ja? Na, nur wenn einer eben vom Himmel kommt, dann werden sie hören. Nein, auch wenn ohne kommen, hören sie auch nicht. Ja? Das heißt, das ist dann sowas, ich bin dann einfach zu. Es ist dann auch eben das Furchtbare in der Hölle, ist eben, dass es endgültig ist. Auch wenn Christus ja nach der Kreuzigung die Höllenfahrt drei Tage dann angetreten hat und dann auch die Hölle unterfasst hat. Also er war ja nach dem Tod, da hat er sich ja nicht ausgeruht bis zur Auferstehung, sondern das war noch viel härter, nachdem er seinen Geist ausgehaucht hat und in der Hölle war, war ja er als der verstorbene Gott in der absoluten Trennung von Gott Vater. Viel weiter geht es nicht, Himmel, Gott Vater, und in der Hölle ist Jesus. Ja? Und er hat ja nicht gewusst, ob er ein Leben lang, ewig in der Hölle bleibt. Aber er hat gewusst, er ist ja verflucht, ist wer am Kreuze hängt. Ja? Also er ist eben freiwillig verflucht worden, freiwillig in die Hölle gegangen. Und damit war logisch, dass Gott Vater ihn nicht in der Hölle hat lassen können. Für uns Außenstehende heute, 2018, ist logisch. Ja? Aber er, Jesus, hat es nicht gewusst, ob ihn Gott Vater wirklich aus dieser absoluten Distanz, die es gibt, viel mehr Distanz gibt es immer zwischen Himmel und Hölle, ob er ihn da rausholt. Und deshalb ist er auch nicht aktiv auferstanden, schon, weil er in der Trinität war, aber er ist nicht aktiv auferstanden, sondern Gott hat ihn zuerst auferweckt und dann ist er aktiv noch auferstanden. Und deshalb ist die Hölle auch schon ein Ort, wo schon mal Gott war, und was ist seine Fußspuren, und deshalb sagt Hans-Urs von Balthasar, dieser große auch mystische Theologe, dass Christus schon die Hölle unterfasst hat. Also auch da ist schon geheimnisvoll Jesus anwesend, aber total zurückhaltend, weil er nichts gegen den freien Willen des Menschen tut. Sonst wäre er eine Marionette, ne? Sonst hätten wir eh keinen freien Willen und könnten wir sagen, ja, lieber Gott, mach was du willst, wir können eh nichts ändern. Ne? Wir sind das Orgel, dass wir sehr wohl was ändern können. Ja? Sheol. Sheol, ja? Doch, natürlich. Die Sheol war auch dort damals der Ort der Gottferne. Und es hatte damals noch keine Hölle und keinen Himmel gegeben, sondern sie haben gewartet auf die Erlösung. Mhm. Und deshalb ist in Christus in die Sheol hingegangen und das war die Hölle, weil dort waren alle noch nicht erlöst. Mhm. Und ab dem Kreuzigungstod Jesu gibt es dann eben die Erlösung. Ne? Und er hat allen, die in der unteren sind, gewesen sind, noch angeboten, also von Adam und Eva, kommt mit in den Himmel. Ja? Aber auch damals hat es schon welche gegeben, die gesagt haben, ich bleibe freiwillig in der unteren Schule, die dann zur Hölle dann geworden ist. Ja? Das war das Reich der Todesschatten. Und ob es ein Ort der Qual war, keine Ahnung, aber ich nehme ja schon an. Ja? Weil es ist ja ein Ort der Qual, wenn du nicht weißt, wann kommt dich der Erlöser, wann wirst du erlöst. Die Juden sind gestorben, nicht wissend, wie es nachher weitergeht. Sie haben auf den Erlöser gewartet und haben nicht gewusst, wann der Erlöser kommt. Und das Schlimme ist ja, bis heute warten die Juden ja immer noch auf den Erlöser. Sie wissen immer noch nicht, was jetzt ist. Ja? Also die sind so gesehen immer noch in einer Scheol. Nur sind die keine Scheol mehr. Weil genauso wie Muslime sind die auch, die kommen dann auch vor Jesus Christus. Die kommen nicht vor Allah. Geht ja nicht anders. Wenn es stimmt, wenn die Bibel stimmt, also auch das Neue Testament stimmt, kommen alle vor Christus und nicht vor, einem buddhistischen Gott oder sonst was. Weil sonst ist es ja komisch. Sonst sagt jeder, ich suche mir jetzt den esoterischen Gott XY aus und ich nehme die Wiedergeburt und dann mache ich ein paar Runden noch. Ja? Und möchte aber bitte schon besser wiedergeboren werden als jetzt und noch reicher und noch schöner und so. Also das kann es ja nicht sein. Ja? Und der Muslim kommt zum Allah und der Jude kommt zum Jahwe. Jahwe, Gott Vater.
Alles sind Kinder Gottes.
Alles sind Kinder Gottes. Mhm. Aber wenn es stimmt, die Bibel, und dann darauf vertrauen wir, dafür leben wir ja, kommen wir alle geschaffenen Menschen eben vor den dreifaltigen Gott. Aber es ist auch nicht so, dass der Moslem sagt, nein, ich will nicht von der Fall den Gott kommen, weil ich glaube nur an einen Gott. Das ist für den kein Problem, weil er erkennt dann ist eh ein Gott. Der hat dann auch keine Frage mehr. Der sagt dann auch nicht, warum habe ich ein Leben lang jetzt falsch gelebt oder so. Das ist nicht das Thema. Sondern wenn du vor Gott kommst, dann erkennst du klar, ja, na endlich bin ich angekommen. Komm heim. Also ist das eine Antwort, dass die Sheol?
Ja.
Gut, jetzt sind wir müssen uns noch ein bisschen annähern und wahrscheinlich werde ich zeitlich hier nicht gescheit hinkriegen, aber das ist halt so. Nur damit wir uns vorstellen können, wie schaut das aus? Dieser Geist da oben, dieser menschliche Geist, das ist einfach halt vorstellbar mit diesen kleinen gelben. Auch in sich, das ist absichtlich so rund, weil es ist in sich die unsterbliche Seele, also das da oben, ja, ist die unsterbliche Seele, ist falsch, also es ist durch die Begriffsverwirrung über die Jahrtausende ist es ein bisschen verwaschen, also es ist das Herz, unsterbliche Pneuma, Ruach, wie man es nennen will, und wir können es durch unsterbliche Seele nennen, aber es ist von der Begrifflichkeit, auch von Johannes von Kreuz, von anderen, es ist klüger, wenn man dazu sagt, Geist. Weil das Rote ist die Seele, übersetzt, weil Psyche heißt im Griechischen Seele. Und deshalb ist das eher der Geist, also der unsterbliche Geist, ist die unsterbliche Seele, die in sich ganz unzerstörbar ist. Also auch der Franz Fuchs und der Hitler und ich weiß nicht was alles, also Massenmörder und so weiter, ja, die wirklich ganz verwirrt sind oder wirklich ganz, ganz böse sind oder beides, ja, können diese unsterbliche Seele nicht in sich zerstören. Du kannst halt irrsinnig viel Zeug draufhauen. Ja? Es ist so, wie wenn du da unten einen Schatz hast und du hast so viel Erde und Steine und alles Mögliche drauf, dass du also kaum mehr untergraben kannst. Aber wenn du vor Gott hintrittst, ist es unversehrt. Und was kommt denn in den Himmel? Ja? Das kommt in den Himmel. Nur dieses kleine Gelbe kommt in den Himmel. Das ist ja, das ist unser frontaler Kortex, das Rote, ja? Also das da vorne. Und das ganze Hirn, hinten halt mit dem Stammhirn, mit den Reflexen und alles, ja. Aber das, was wir, warum wir jetzt miteinander reden können, warum wir zuhören können und so, das ist alles da vorne und auf der Seite. Schläfenlappen auch nicht, ja. Wenn ihr das davor nicht hättet, ja, dann könntet ihr mich gar nicht verstehen, dann könntet ihr auch nicht an Gott glauben, dann könntet ihr auch nicht beten, weil das geht dann gar nicht, ja. Höchstens auf einer tieferen Ebene. Das weiß man nicht. Aber dass wir Vater Unser gemeinsam sprechen können, ist eine Leistung von da vorne. Und das wird trotzdem vergehen, ja? Alles das verwest und nur diese unsterbliche Seele, diese in sich vollendete Kugel, die bleibt. Und die kommt auch dann zu Gott. Und jetzt ist es so, irgendjemand, der sein Leben lang nicht sich auf Gott konzentriert hat, der sein Leben lang nur für sich gelebt hat und nur der Reichtum wichtig war und dem, der nur egoistisch war und der gegen alles Gute war, kann sie geben, ja, und der Leute umgebracht hat und so weiter, ja, der wird eine sehr, sehr kleine Kugel haben, also die Kugel ist trotzdem unzerstörbar, aber die Kugel ist nicht gefüllt von unserem irdischen Leben, ja, da ist nichts gewachsen, ja. Das ist ja so wie er geboren worden ist, so ist er dann auch gestorben und kommt dann wirklich mit einer ganz, ganz kleinen Kugel vor Gott, ja. Ganz arm. Weil es ist nur das, weil wir sind ja dazu da auf Erden, um zu wachsen und um Gutes zu tun und also auch vor Gott Schätze zu sammeln. Ja? Und die Schätze vor Gott sind nicht viel Geld, sondern die Schätze vor Gott sind viel Liebe. Und je mehr Liebe wir sammeln, desto größer wird diese Kugel. Nicht allzu viel größer, weil wir sind trotzdem alle zur Barmherzigkeit Gottes angewiesen, also so viel können wir uns gar nicht bemühen und keiner kann sagen, also ich habe wirklich 100.000 Rosenkranzgebet, also ich bin wirklich schon super. Vergesst es, also es ist nicht so super. Ja? Deshalb habe ich da dann hinten bei Mystik und Heilige ein bisschen größer gemacht, ja, aber minimal größer. Es ist nicht so, also auch der größte Sünder ist vor Gott nicht viel besser als wie der größte Heilige. Klingt jetzt ein bisschen frech, und man könnte dann auch sagen, na, wofür muss ich denn überhaupt beten und in die Messe gehen, mich bemühen? Dann lebe ich jetzt auch in Saus und Braus und bin nur egoistisch. Macht trotzdem einen Unterschied. Ja? Aber gegen das Meer Gottes ist unser Tropfen mir wurscht und doch nicht wurscht. Ja? Also es macht trotzdem einen Unterschied, aber vor der Barmherzigkeit Gottes macht es dann wieder keinen Unterschied. Das ist so, wie ob ich jetzt da einen Liter Wasser ins Meer schütt oder 10 Liter. Macht das einen Unterschied? Ins Meer. Macht gar keinen Unterschied eigentlich, weil 1 Liter und 10 Liter gegen Milliarden Liter, ja, ist ja völlig unheblich. Aber bei Gott macht es trotzdem einen Unterschied. Ja? Und er freut sich über jeden Liter. Also er freut sich über jedes Talent. Siehe, ich habe noch ein Talent hinzugewonnen, ja, über das freut er sich. Ja? Also das können wir gleich sagen. Treffen wir das, den Liter, den kannst du wieder haben, ist mir wurscht. Ja? Nein, das will er eben nicht. Ja? Also er will, dass wir ein Leben lang uns bemühen und das sieht er. Er sieht diese 9 Liter, sieht er. Ganz genau. Und er sieht, sie haben 4,5 und sie haben 5,5 und sie haben 2,5. Ja? Das sieht er genau. 2,5 Liter ist schon super. Weil das ist schon von 1 Liter auf 2,5 vervielfacht. Und mehr als 10 Liter werden wir nicht zusammenbringen, das ist eh schon, boah, ja, da ist mir schon Batterierkapazität. Ja. Also von daher, ja, also das ist eh schon, boah. Ja. Und jetzt geht es aber noch darum, wie kriegen wir denn jetzt unsere unsterbliche Seele, wie kriegen wir die jetzt zusammen mit unserem irdischen Leben? Wie können wir denn da eine Verbindung finden? Und das geht halt nur über den Weg Gottes. Und das war ein ganz wichtiger Vorspann, damit wir jetzt überhaupt zum Glaubensweg hinkommen und dann kommen wir zu den Nächten. Aber wenn wir den Vorspann nicht haben, wissen wir gar nicht, warum die Nächte jetzt so wichtig sind. Das heißt, wenn ich fern von Gott bin und fern von mir, wenn ich nicht an Gott glaube, dann ist das abgekoppelt. Seht ihr da in der Mitte, das ist irgendwie nicht verbunden. Und dann komme ich am Ende meines Lebens vor Gott und merke, boah, ich habe eigentlich überhaupt nichts mit von meinem irdischen Leben. Ich habe mein irdisches Leben gar nichts, was ich jetzt Gott bringen kann. Und ich muss sagen, ich stehe mit ganz leeren Händen da, ich bin tausendprozentig auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, weil sonst muss ich in die Hölle. Keine Chance. Ja? Fegefeuer sowieso, eh klar, ja. Aber eigentlich überhaupt keine Chance. Und ich muss, auch wenn ich der Ärgste bin, ja, also auch wenn ich Massenmörder bin und passives, also furchtbarer Mensch bin, ganz entsetzlich, muss ich überhaupt nicht in die Hölle. Ich kann sagen, lieber Gott, ich habe gar nichts, ja. Also ich habe von dem einen Liter habe ich nur den halben Liter verpritschelt, ich komme nur den halben Liter, ja. Aber trotzdem, mein Jesus Barmherzigkeit, und er wird mir dann die 10 Liter trotzdem schenken und wird sagen, komm, geh ein in die Freude deines Herrn. Trotzdem, weil du jetzt nicht gebeten hast, möchte bei dir sein. Ich kann auch sagen, na, also mir ist das wurscht und ich will sowieso nichts und ich habe ein Leben lang geübt, dass ich ja nicht bei dir bin, ja, dann wird er mich nicht zwingen, bei sich zu sein. Das ist nämlich der letzte Moment des freien Willens, den ich habe, vor Gott. Wenn ich sterbe und vor das Angesicht Gottes trete, habe ich gerade noch den freien Willen, ja oder nein zu sein. Aber es ist schon alles klar. Also es ist genau dieser Übergang. Es ist, mein ganzes Leben liegt offen von mir und ich habe gerade noch jetzt zu sagen, obwohl ich so wenig geschafft habe, will ich trotzdem zu dir, oder ich will eh nicht zu dir, weil ich wollte nicht zu dir und ich will auch in 100.000 Milliarden Jahren, also in Ewigkeit, nicht zu dir. Das geht noch. Dann ist der Freiwille futsch. Das heißt, ich habe da nichts verbunden und die unsterbliche Seele kann sich nicht mehr füllen. Wenn ich jetzt da einen Glaubensweg gehe, wenn wir uns das dann gleich anschauen werden, wo auch die Nächte dabei sind, ja, ist es so, wie wenn ich diesen Wesenskern, also genau, auch noch, was ich zuerst noch vielleicht zu wenig gesagt habe, es gibt den niederen Seelenteil und es gibt den oberen Seelenteil. Der obere Seelenteil ist eben der Wesenskern, die Wesensspitze, also Heinrich Seuse oder Johannes Tauler oder eben natürlich auch die Karmelheiligen, die sprechen ganz oft eben vom Wesenskern, von Seelenfunken, der Angelus Silesius und so, also gibt es natürlich schon einige, die tiefe Glaubenserkenntnis gehabt haben, die gewusst haben, jenseits von Gefühl, Wille und Verstand habe ich einen Weg, der über mich hinausweist. Ja? Und das werdet ihr in eurem Leben auch spüren, wenn ihr solche Taborstunden habt, wenn ihr merkt, boah, Gott ist mir jetzt wirklich nah und ich schenke Gott mein Leben und ich will ganz innig mit Gott verbunden sein, dann seid ihr ganz in eurem Wesenskern. Dann spürt ihr, boah, jetzt bin ich angekommen. Ja? Jetzt ist es das, was ich eigentlich in der Tiefe meines Wesens immer wollte. Ja? Es gilt für Männer und Frauen ähnlich, nicht ganz gleich. Männer spüren diesen Wesenskern ein bisschen anders als Frauen. Ja? Auf jeden Fall hat er auch mit Gefühl zu tun, aber nicht nur. Und dieser Seelenfunke, der Wesenskern, ist eigentlich schon etwas, wo ich hinreiche zu dieser unsterblichen Seele, wo ich so ganz vorsichtig spüre, boah, da, ja, jetzt ist mir ganz klar, jetzt ist die Eucharistie total gegenwärtig, ja, zum Beispiel, ja, das kann ich nur machen mit dem Wesenskern, das kann ich sonst nicht machen, weil wenn ich jemand Ungläubigen sage, schau mal, in dieser Oblate ist der Jesus wirklich gegenwärtig und wer ist denn Jesus, das Gott, der allmächtige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, sagt wieder, jo, ist schon in Ordnung, wenn du es glaubst, ja, von mir aus. Ja. Hat aber nichts damit zu tun, dass es der spürt und dass der in die Knie geht und sagt, Jesus ist echt in diesem kleinen Stück Brot tausendprozentig gegenwärtig, der allmächtige Gott. Das geht nur mit dem Wesen. Die unsterbliche Seele weiß es sowieso, aber die unsterbliche Seele, also dieser Kreis da oben, der gelbe, der hat es nicht verfügbar. Ich kann es nicht herholen. Ich kann die unsterbliche Seele nicht auspacken und nützen. Das ist nämlich auch das ganz Spannende. Ja? Ich hab's, aber ich hab's nicht verfügbar. Ich habe das wie einen Schatz, einen Tresor, der erst am Ende meines Lebens dann geöffnet wird, wenn ich vor Gott stehe. Und ich kann schon was wie beim Sparbuch, aber beim Sparschwein kann ich schon was reinschmeißen, aber ich habe den Schlüssel nicht. Ja? Den Schlüssel hat der liebe Gott am jüngsten Tag. Aber ich habe diesen Wesenskern, ich kann den Wesenskern winzig klein machen, verkümmern lassen oder ich kann ihn größer machen. Und je mehr ich bete und je tiefer ich in diesen Glaubensweg gehe, je tapfer ich durch die Nächte durchgehe, je vertrauensvoll ich durch die Nächte durchgehe, und in den Nächten ist immer ganz viel Angst, in den Nächten ist oft auch Depression, in den Nächten ist oft eine Verwirrung, totale Versuchung, dass überhaupt nichts funktioniert. Ja? Also hätte auch noch sein können, dass die ganze Technik nicht funktioniert, dann hätten wir es ohne Technik machen können heute. Ja? Oder ich hätte, also der Benzin ist uns eh fast ausgegangen, ja? Wir haben dann durch die Gnade Gottes dann eine Tankstelle gefunden, mitten in der Pampa, ja? Weil wir waren irgendwo. Ja? Aber es hätte auch sein können, dass wir keine Tankstelle finden, dass wir liegen bleiben, dass man, dass die Technik funktioniert oder dass ich irgendwie, genau, ich habe eh fast den Beamer vergessen, ja? Ich bin nochmal zurückgefahren, ja? Vom Zuhause, ja. Also das ist eh alles normal, ja. Das ist alles gut so, ja. Und was will der liebe Gott, so wie bei der Mutter Gottes, immer nur dieses Ja. Ja, Fiat, mir geschehe, ist okay. Ja? Kann man nichts machen. Ja?
Ja, dieser Wesenskern hat sich auch mit unseren Paletten
ausgedrückt. Ganz genau.
Sehr gut. Wir haben das geschenkt.
Ganz genau. Und je mehr wir die Talente einbringen, desto größer wird unser Wesenskern. Und ihr seht es da bei den Heiligen, da ist dieser niedere Seelenteil, den jeder Mensch hat, Gefühl, Wille und Verstand, ist dann schon so voll auf Gott ausgerichtet. Ja? Unser Wille geht immer auf Gott. Ja? Unser Verstand geht immer auf Gott. Mir hat einmal ein heiliger Mann gesagt, der schon gestorben ist, ja? Ich lese überhaupt nur noch heilige Literatur und die Bibel. Ja? Warum soll ich meinen Verstand und mein Hirn etwas anders vergeuden, als wie mit Gedanken an Gott? Und ich habe mir auch gedacht, damals war ich noch 15, habe ich gedacht, boah, wieso, ich will ja auch noch gar nichts anderes lesen. Aber immer mehr habe ich gemerkt, der hat total recht, das andere ist ja unbesandt, eigentlich. Ja? Genau. Ja, aber der hat gesagt, den Willen voll auf Gott, den Verstand voll auf Gott und auch die Gefühle voll auf Gott. Ja? Aber das geht nur, wenn ich halt in der Kraft des Heiligen Geistes mich schon entschieden habe, nur noch mich auf Gott auszurichten. Dann richte ich auch den niederen Seelenteil auf Gott aus, dann stärke ich den Wesenskern und dann, und das ist nämlich der Knackpunkt, dann komme ich mit meiner Spitze, das heißt ja auch Seelenspitze, das ist wie ein Bohrer, und dann schaffe ich es durch die Gnade Gottes, ja, das kann ich auch nicht machen, aber durch die Gnade Gottes schaffe ich es dann, meine Psyche, ich bin in der Psyche, ich bin da hier, ja, nicht nur mit dem Hirn, sondern auch mit dem Verstand und mit dem Willen, schaffe ich es dann, und mit der Hingabe, mit der Sehnsucht, ja, schaffe ich es dann plötzlich, und das ist ein Gnadengeschenk, das ich nicht machen kann, weil sonst würde ich es ja schon längst machen, sonst würde ich es machen, schaffe ich es dann plötzlich, in diese unsterbliche Seele hineinzubohren. Und einen Kanal zu machen, dass plötzlich dieser, also eine Art Schlüssel oder so, oder eine Art Sparschwein am Seiteneingang, ja, wo so ungefähr, stelle ich mir das jetzt bildlich vor, wo ich ja plötzlich einen Zugang kriege zu diesen Schätzen, den Talenten, die ich da schon alle rein, dann habe ich in meine unsterbliche Seele, wie im Sparschwein, wo ich zwar keinen Zugang direkt habe, aber ich habe plötzlich durch die Gnade Gottes kriege ich eine Verbindung. Und dann komme ich auf einmal übernatürlich weiter. Mystiker und Heilige, die haben eine Verbindung zu ihrer unsterblichen Seele. Und jetzt heißt es in der Bibel, der Geist Gottes weht, wo er will. Du hörst dann draußen, weißt aber nicht, woher kommt und wie er geht. Aber wir wissen ja, es gibt Menschen, zu denen gehen wir total gern und sagen, bitte betet für mich. Ich vertraue, wenn sie beten, dann wird das. Ja? Oder die können wirklich immer Wunder tun, die können auch wirklich durch die Gnade Gottes auch Heilungen erwirken. Und das heißt, der Geist Gottes ist da oben, seht ihr bei den ersten beiden, ja, der ist noch relativ weit weg. Aber der Geist Gottes ist angezogen von den Seelen, von diesen unsterblichen Seelen oder von den Pneuma, menschlichen Pneuma. Ist das Pneuma, ist ja auch der Geist Gottes, Pneumatheos, ist angezogen, ja, und jetzt gibt es plötzlich eine Verbindung zwischen Geist Gottes, unsterblicher Seele, unserem menschlichen Geist, und unserer gelben Kugel und unserem Wesenskern, weil ich durch die Gnade Gottes geschafft habe, mit meiner Psyche in die unsterbliche Seele reinzubohren, und weil ich da jetzt in so einer Verbindung habe, ist der Geist Gottes angezogen. Und das ist dann eben so Menschen wie der Pater Pio, die ständig in Verbindung mit Gott waren und die genau auch die Gabe der Erkenntnis und viele Charisma bekommen haben und gespürt haben, ja logisch, das ist das, was Gott will. Die haben dann Sachen gesagt, die man menschlich nicht mehr verstehen kann. So, sondern weil sie so in der Verbindung mit Gott war. Und jetzt könnt ihr sagen, naja, für mich gibt es eh nicht und ich bin da eh noch hunderte Stufen zurück. Ja, ja, stimmt vielleicht schon, ja, aber jeder ist grundsätzlich dazu berufen und in der Lage, egal ob Mann oder Frau, diesen Weg zu gehen und auch das geschenkt zu bekommen. Das ist nicht nur für Pater Pio und Johannes von Kreuz und Therese von Avila vorbehalten, sondern die haben es halt bis zum Schluss durchgezogen. Die waren halt so treu, ja, und sind halt den Weg gegangen. Aber grundsätzlich ist der Weg für alle möglich.
Das ist gut, von dem Sie gesprochen haben, nur ein bisschen vergleichbar mit so Minuten, die man von Maria Helles nach der Zeit nach dem
genau.
Leben
ja,
und das Gefühl hat, das ist jetzt.
Stimmt, genau.
Ja, genau.
Ja, genau. Da komme ich dann eher noch drauf. Ja. Das ist eben dann vierte, fünfte Wohnung schon, ja, das ist dann halt die Gebets. Vorher dann von der Therese von Avila und ja, genau, stimmt. Gut, dann gibt's, genau, ja, das ist wird zu kompliziert und das ist zu weit, ja. Ich muss immer wieder natürlich auch Sachen überspringen, weil sonst kommen wir auch gar nicht weiter. Das ist, so, genau. So, passt. Gut, das ist jetzt da auch, nur damit ihr euch orientieren könnt, braucht ihr Pause? Ihr sagt dann, wann ihr Pause braucht. Und nur damit ihr euch orientieren könnt, wir schauen jetzt da kurz die sieben Wohnungen von der Theresa nur ganz überblicksmäßig zusammen und in zwei Nächten, damit wir uns orientieren können mit zwei unterschiedlichen Grafiken oder mit zwei unterschiedlichen Bildern, damit ihr seht, wo stehen wir und dann wird sich auch Ihre Frage dann auch jetzt noch einmal da noch ein bisschen klarer erkennen. Also die Therese von Avila in der Inneren Burg schreibt ja eben von den sieben Wohnungen, da 1 bis 7, und da ist die Schwelle, das Burgtor, und man kann es eben so, wenn ihr da rechts schaut, grob unterscheiden in den aktiven Teil, wo ich selber noch was tun kann, wo ich selber noch versuchen kann, da in meine menschlichen Geister hineinzubohren, meinen Wesenskern größer zu machen. Das muss ich schon in den ersten drei Wohnungen tun. Ja? Und der Pater Buob, den viele von euch ja auch gehört haben und so, der spricht eben dann eben von der ersten Umkehr, von dem aktiven Verliebtsein in Gott. Ich erkenne Gott und Halleluja und voll viel Gefühl und super und Jesus liebt mich. Oder Madinger und so, also wo man wirklich gemerkt hat, ja, das ist es einfach, Glaubensseminare, Lebens- und Geistseminare. Also ganz, ganz schön. Ja? Erste Wohnung, super. Ja? Genau. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Und genau. Ist halt der Beginn, ja? Und dann musst du mal schon eine erste Treue haben. Gehst du am Sonntag in die Messe oder nicht? Oder gehst du sogar in der Woche in die Messe oder nicht? Betest dann den Rosenkranz oder nicht? Und so. Dann bist du in der zweiten Wohnung. Immerhin, ja? Die Entscheidung muss sich festigen. Und dann ist schon ein erster Übergang, dass du eben sagst von dir aus, ja, irgendwann einmal, ich möchte jetzt wirklich treu zu Jesus sein, ich möchte mein Leben ändern, ich gehe regelmäßig beichten, ich gehe regelmäßig Messe. Also das ganze Leben Geistseminar ist im Prinzip immer erste, zweite Wohnung und das Ziel ist dann eben Ganzhingabe am Ende vom Leben Geistseminar, dann die dritte Wohnung, die muss halt auch nachvollziehen, weil es gibt Menschen natürlich, die machen ein Leben Geistseminar und machen dann auch die Lebensübergabe, aber ihr Herz ist weit weg, ja? Das heißt, dann sagt Jesus, schön, dass du es möchtest, eh super, sag es laut, oder lieb, sag laut.
Ich sage, bleib auf Untermiete.
Ja, genau, ja, genau. Bleib auf Untermiete und dann nachher sagen sie, nein, doch nicht. Ja? Also ich suche mir wieder was anderes und dann kommen sie wieder zurück und so. Also das heißt, manche vollziehen diese ganze Hingabe noch nicht, weil sie es halt noch nicht können. Jesus ist da nicht böse, ja? Sondern es ist halt noch nicht so weit. Ja? Wenn es so weit ist und wenn sie es wirklich schaffen, die Menschen, das ist wirklich eigener Wille, denkt an Gefühl, Wille und Verstand. Mit meinem ganzen freien Willen gebe ich Jesus ganz mein Leben. Charles de Foucault, nimm hin und her meinen ganzen Willen, meinen ganzen Verstand. Der zählt das genau auf. Ja? Hat aber nicht die Seelenkräfte jetzt irgendwo gelesen, ja? Sondern der hat das einfach intuitiv auch gespürt. Ja? Das heißt, in der dritten Wohnung fängt dann erst eigentlich dann das Glaubensleben an, wo mich dann Gott mehr führen kann. Weil alles vorher war Vorübung, ja? damit ich dann Gott intensiver führen kann. Erst ab der Ganzhingabe, ab der dritten Wohnung, werde ich dann auch stärkere Charismen kriegen. Alles vorher ist meistens nicht so stark und so geprüft, sondern und auch so echt, sondern eher halt einfach, um mich auch zu stärken, um mich zu trösten, um mich aufzubauen. Aber wirkliche Dienstcharismen wie Heilungsgabe oder auch prophetische Gaben und so kommen dann ziemlich sicher erst nach der dritten Wohnung. Gut, ich kann selber sagen, ich will Jesus mein Leben geben, aktiv, das entscheide ich. Manche brauchen dafür länger, manche kürzer. Jedenfalls ist das meine Kompetenz. Und das ist noch keine Eintrittskarte für den Himmel, gar nicht, sondern es ist ein guter Start. Und das ist super, wenn ich Gott mein Leben gebe. Aber dann fängt es erst an. Ja? Dann schaut erst Gott, na, und wie kann er mich denn jetzt führen? Lasse ich mich führen? Oder sage ich, Jesus, ich habe dir eh mein Leben gegeben, aber ich mache schon das und das. Ja? Und Jesus, ich habe dir eh mein Leben gegeben, aber bitte schön, das Gesundheit, die darfst du mir nicht nehmen. Ja? Kommt ja gar nicht in Frage. Ja? Weil sonst bist du kein liebender Gott und dann bin ich auf dich furchtbar beleidigt und Hilfe. Ja? Und es muss auch sonst alles gut gehen in meinem Leben, weil sonst glaube ich nicht mehr an dich. Ja? Ich habe jetzt eine kontemplative Ordensschwester in der Therapie, weil es dir so schlecht geht, ja, und da kommt jetzt so viel Hass gegen Gott auf, ja, und die lebt ein Leben lang strengste Kontemplation, ja, und was da alles aufkommt, da denkst du ja, die ist wirklich schlechter benannt als wie jemand, der nicht besonders gläubig ist, ja. Jesus sieht es trotzdem, er liebt sie trotzdem ganz besonders und sie hat auch einen besonders harten Weg und ist auch jetzt sogar schon in der Nacht, kann ich dann nachher noch ein paar Sachen dazu sagen. Aber was ich sagen will, das erspart uns nicht, diese ganze Hingabe trotzdem zu leben. Ja? Und wieder durchzukommen und wieder diese ganze Hingabe zu erneuern. Ja? Deshalb macht es ja auch Sinn, ganze Hingabe zu erneuern. Deshalb macht es auch Sinn, Profess zu erneuern und so weiter. Ja? Deshalb macht es auch Sinn, das Sakrament der Ehe zu erneuern. Ja? Auch wichtig. Nicht nur einmal sagen, wir haben eh geheiratet und ich habe eh damals, wie wir geheiratet haben, gesagt, ich liebe dich, das muss ja reichen für den Rest des Lebens. Ja? Sondern es gehört wirklich bitte erneuern. Ja? Gut. So, also das heißt, das ist der aktive Teil. Ja? Und der zweite Teil ist der passive Teil. Und lasst euch das da bitte nicht durcheinander bringen oder abschrecken von eben Dingen, wo ihr denkt, ja, das ist dann, das betrifft mich eh nicht. Ja? Stimmt nicht. Ja? Jeder kann diesen Weg geführt werden. Und die Begriffe bei der inneren Burg, wo es eben viel um Ekstase geht, um außer sich sein geht, kann einem abschrecken, wenn man sich denkt, na, das ist für mich sowieso nichts. Das sind auch Begriffe, die bewusst so gewählt sind, damit auch diese Sachen in ihrer Heiligkeit geschützt sind. Weil wenn du das nämlich mit den Augen des Glaubens siehst, sind viele in der Ekstase, ja, sind viele nämlich nicht vom Gefühl selbst gemacht, sondern Gott schenkt ganz eine tiefe innere Erkenntnis, so wie sie es gerade gesagt hat im Gebet, wo sie auf einmal merken, ich bin jetzt gar nicht mehr da gewesen. Die Stunde ist vergangen wie nichts. Ja. Ich habe mich da eingesessen, die Anbetung, das fällt mir das schon aus. Ja. Eigentlich bräuchte ich noch eine zweite Stunde. Ja. Und dann kommen die Fragen, ja, war ich jetzt bei Jesus oder nicht? Aber waren es Gebetszerstreuung oder nicht? Und so weiter. Ja. Aber das sind wahrscheinlich schon höhere Wohnungen. Das muss man halt dann im Detail prüfen und nochmal anschauen. Aber ich sage immer, es ist eher so, dass man dann, wenn man wirklich den Weg in Treue geht, ist man schon viel, viel weiter, als man sich selber glaubt. Und das ist auch richtig so, weil sonst bin ich mir stolz und sage, ich bin eh schon in der sechsten Wohnung, ja, das ist ja super. Also, was wüssten wir, Jesus? Ja? Dann bin ich eher am falschen Weg. Ja? Während wenn ich merke, boah, eigentlich bin ich einfach so ganz bei Gott und bin mir gar nicht so sicher, ob ich da richtig bin oder so. Ja, ihr seid richtig. Ja? Und das ist meine Aufgabe für heute und wenn nicht, dann machen wir halt dann im Jänner weiter. Wir haben im Jänner wieder einen Einkehrtag, wenn ich es nicht ganz schaffe. Und wenn wir das Programm ein bisschen so umstellen, dass wir dann noch den Rest dazu nehmen, dass wir jetzt nicht zu viel überspringen, sonst fehlt uns was. Gut, das ist jetzt sehr wichtig, da auf der Seite zu schauen. Ah ja, das noch, vorher, Entschuldigung noch. Hier ist dieser Bereich aktiv bemühen Wille und das ist der Bereich eben jetzt von der Psyche. Da kann ich von der Psyche her noch sehr viel tun. In diesem Bereich, wo es passiv ist, wo es reine Gnade ist, ist eben der Bereich jetzt vom menschlichen Geist, also von dieser unsterblichen Seele. Und da geht es darum, dass ich eben in diesem Bereich diese unsterbliche Seele füllen lasse, ja? Dass ich in Kontakt komme mit der unsterblichen Seele und damit auch, weil der Geist Gottes angezogen ist von diesen reinen Seelen, dass wir da eben passiv uns von Gott beschenken lassen. Das muss man auch wirklich total gut unterscheiden. In der ersten Nacht geht es eben um die Sinne. Und was, wo sind die Sinne mit Gefühl, Bild und Verstand? Das ist die Psyche. Und deshalb geht es in der ersten Nacht immer auch noch um das rote Dreieck. Das heißt, in der ersten Nacht wird auch noch unsere Psyche gereinigt, unsere Sinne gereinigt, also nicht nur unsere Augen, Ohren, Mund, Nase und so weiter, ja auch, aber auch eben Gefühl, Wille und Verstand wird auch gereinigt. Das ist in der ersten Nacht. Und deshalb ist die Weise aktiv auch noch ist, das heißt, viele haben schon in der zweiten Wohnung, Ende zweite Wohnung, Anfang dritte Wohnung, in der dritten Wohnung auch noch, im Übergang von dritte auf vierte Wohnung, haben sie bereits Nachterfahrungen, wo sie sich nicht mehr sicher sind, bin ich jetzt dann noch in Ordnung mit meinen, habe ich noch alle meine fünf Sinne beisammen, ja, oder spinne ich jetzt schon, und die anderen Menschen um mich herum sagen, na, du bist ja viel zu fromm und das ist ja furchtbar mit dir und sei wieder mal normal und so, ja, also und all diese Sachen, ja, und na, die geht nur beten, mit der kann man nichts mehr anfangen, ja, das ist ja furchtbar, ja, das sind genau diese Dinge, die eben in dieser aktiven Phase noch sind. Und ich kann dann immer sagen, oh ja, ich möchte bei Jesus bleiben. Ja? Macht nichts, dann habe ich halt diese Freunde nicht mehr. Ich gehe lieber in die Kirche, als dass mich alle lieb haben. Ja? Die kommen danach eh wieder, wenn sie merken, boah, da gibt es was zu holen. Ne? Aber dann am Anfang sagen sie, nein, die spinnt, genau. Ja, genau. Das ist schon eine erste Nachterfahrung, ja? In dieser Nacht für die Sinne. Was auch wichtig ist, wenn man die Karmel-Literatur liest, dann haben viele eben das Spanische falsch übersetzt, im Genitiv, eben Nacht des Geistes, und also Nacht der Sinne, erste Nacht, und zweite Nacht, Nacht des Geistes. Und das ist eben ist Genitiv, also zweiter Fall, und ist aber eine falsche Übersetzung, weil sie eben nicht sehen, wofür ist denn die Nacht. Ja? Eben die Nacht ist für nicht des Geistes, sondern sondern für den menschlichen Geist. Akkusativ? Danke, Akkusativ. Also das heißt, es geht darum, dass es eben, aber im Spanischen ist es Genitiv interessant. Ja. Vielleicht ist deshalb doppelt schwierig, warum auch immer. Aber das in der zweiten Nacht. Okay. Also das Spannende ist für mich eben die Erkenntnis gewesen, dass in der ersten Nacht die Sinne gereinigt werden, das rote Dreieck, und in der zweiten Nacht wird die gelbe Kugel, der menschliche Geist, noch einmal gereinigt. Jetzt kann man sich fragen, warum wird denn die unsterbliche Seele gereinigt? Die ist ja schon rein. Ist ja nicht notwendig. Also dass das Dreieck, das rote, gereinigt werden muss, gefühlt wie den Verstand und unsere Sinne, unsere Begierden und so weiter, ja. Also da kann jeder sagen, erste Nacht, ja, stimmt, das gehört gereinigt. Deshalb sind noch viele in der ersten Nacht, viele gute Christen, die einen guten Weg gehen, und relativ wenig in der zweiten Nacht. Also durch die erste Nacht sind sicher ganz viele von euch schon gegangen, oder ihr seid noch drinnen, oder wird es dann nachher sehen, dann im nächsten Vortrag, wo ihr sagt, ja, stimmt, das war schon, da bin ich schon vorbei. Aber in der zweiten Nacht geht es um was anderes, weil, warum soll diese unsterbliche Seele, die ja eh wie ein Tresor ist, warum soll die jetzt da durch eine Nacht gehen? Mit? Ja, eben nichts. Das ist das Spannende. Läuterung und Reinigung ist eigentlich für etwas, was eh schon rein ist, nicht mehr notwendig.
Aber ist es nicht der Geist, ist ja in die seelische Wirklichkeit und die psychische Wirklichkeit aufgezogen? Also der unsterbliche Geist. Insofern verliert er vielleicht auch an Reinheit, weil er in dieser seelischen Wirklichkeit oder in der gefühlsmäßigen Wirklichkeit aufsteckt.
Also das, was ich sagen, stimmt für die erste Nacht auf jeden Fall, ja. Genau das ist das, was in der ersten Nacht ist. Aber in der zweiten Nacht ist das nicht notwendig, weil es ist schon rein, es ist schon geläutert, es ist schon geschützt. Ja? Und trotzdem gibt es da eine Nacht, weil es darum geht, wie,
dass ich ja sage, dass Gott
mitten genau, kann. Genau, ja, richtig. Also wie viel hält dieser menschliche Geist aus? Ja? Wie sehr kann er sich wirklich loslassen? Wir sind da dann voll im passiven Bereich, wir müssen da anders denken. Ja? Was Sie jetzt noch gerade gesagt haben, ist noch viel, ich mache mit. Also ich bin bereit, mich leiden zu lassen. Ja? Und also toll, ist super. Ja? Aber im passiven Bereich kannst du nicht mehr viel. Genau, da kannst du nur noch sagen, ja, also ich sage ihm ja. Das ist alles, was ich aktiv noch hinkriege. Und dann tut eben dann Gott, und meine Aufgabe ist nur, ihn nicht zu stören dabei. Wie die Therese von Avila, die 26 oder 29 Jahre, weiß ich nicht mehr ganz genau, in dieser zweiten Nacht war und die Wände hochgehen können und die gesagt haben, ich beneide die die steinernen heiligen Figuren in der Kirche, ja, weil die sind viel lebendiger als ich. So geht's der dann in der zweiten Nacht, ja, wo man sich denkt, ja bitte, was du was, aber mach weiter und warum braucht das so lange und Hilfe und ich halte sie überhaupt nicht aus. Ja? Ja, die ist möglicherweise sogar in der Nacht gestorben, ja, das weiß man nicht. Also so, wenn man das Seid um ein Licht liest, ja, dann schaut es so aus, wie wenn sie noch immer in der Nacht gewesen wäre, ja, in der zweiten. Glaube ich zwar nicht, aber keine Ahnung, vielleicht hat sie es auch aus Demut dann nicht weitergeschrieben, ja. Ja.
Genau. Also der will uns ja da anzulegen, ja?
Sicher.
Und das zu unterscheiden jetzt, das ist dann.
Ja, ja, genau.
Also, wenn du den Weg des Glaubens gehen willst, dann hast du ihre Hindernisse,
ja,
in jeder Weise. Ne?
Genau. Also, die Glaubensunterscheidung braucht man sowieso immer. Du hast nur dann andere Unterscheidungskriterien. Ja? Im aktiven Bereich ist es. Anders zu unterscheiden, ich will das jetzt sagen einfacher, aber anders als wie dann im passiven Bereich. Passiv Bereich heißt einfach andere geistliche Gesetze. Und da werden wir dann auch noch hinkommen, wenn wir heute noch zur zweiten Nacht kommen, ja, wo ich mir jetzt nicht ganz so sicher bin. Ja, schauen wir. Muss ja nicht sein, machen wir es dann nächstes Mal. Auf jeden Fall sind die Gesetze wirklich deutlich anders, weil es gibt in der zweiten Nacht noch weniger Erfahrungen und noch weniger auch Sachen zu beschreiben sind. Und der Johannes von Kreuz sagt eben, was finde ich sehr, sehr sprechend ist, in beiden Nächten, aber in der zweiten Nacht noch viel ärger, ist der Weg, ist dieser Weg durch diese zweite Nacht weg- und steglos. Also, und zwar steglos deshalb, ja, also es gibt keinen Steg, dass man sich denkt, okay, da gibt's ein Boot, das anlegen kann. Und er beschreibt ja dann auch die Nächte so, wie wenn ein Schiff durchfahrt durch die finstere Nacht, ohne Orientierung, also ohne Sterne und ohne Kompass und so, ja. Und da gibt's immer Klippen und da gibt's Meeresuntiefen, wo du auflaufen kannst auf Grund, also wirklich echt, echt gefährlich, ja. Und wenn einer den Weg geschafft hat, sagen wir jetzt der Hans von Kreuz, der hat ihn geschafft, ja, und der Badapier, der hat ihn geschafft, ja, und ich glaube, der Badapur hat ihn auch schon geschafft, ja, oder so ähnlich, ja, der Mutter Teresa hat ihn auch geschafft, ja, aber der Martin wird ihn auch geschafft haben, aber man kann man nicht sagen, ah super, die sind so gefahren, der Feuer auch so, ja, das ist leider kein ausgetretener Weg, wo ich nachgehen kann und ich suche die Spuren, sondern wenn ein Schiff durchs Wasser fährt, mache das Wasser wieder so wie vorher. Da gibt es keine Schneise. Ja? Und du hast eben auch keinen Polarstern, an dem du dich orientieren kannst. Schon Christus ist der Polarstern. Aber trotzdem, es ist leider weg- und steglos. Und das gilt für die zweite Nacht noch viel mehr wie für die erste. In der ersten ist Gott noch, sage ich mal, ein Stückchen barmherziger. Und wir können dann noch leichter uns, obwohl wir die Sinne verlieren, wir verlieren ja auch die Sinne, haben wir trotzdem noch einen Halt in Gott. Ja? In der zweiten Nacht haben wir auch keinen Halt mehr. Das ist noch einmal spannend. Aber da kommen wir dann schon hin. Machen wir jetzt kurz mal Pause.
Ja,
sonst fühle ich euch zu sehr ab. Ich glaube, und ich zur Verfügung habe, was Köstliches zu essen und zu trinken, ja,
dann
würde ich schon sagen, ich würde sagen, wir machen jetzt eine halbe Stunde Pause, dass wir alle gescheit was essen können, dann bleibt ein Punkt nach über, ja, das geht ja gar nicht. Ja. Und dann haben wir das eucharistische Rückenrechtsgebot noch eine Stunde vorher, dann geht es nicht.
Und dann essen wir nicht.
Das
ist für die Wohl,
ja, ist auch wichtig. Das ist ein Zeichen der Liebe. Also bitte, 16.30 Uhr machen wir weiter. Und dann machen wir bis 17.15 Uhr. Ist das okay? Ja, dann lesen.
Ein Ladezettel wird draußen am Büchermarkt, also in der nächsten Veranstaltung,